Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Diese Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos. Nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung. Vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit SkinSafe Technology, mit auswechselbarer Keramik, Keramikklinge mit LED-Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar, der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Aua, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also ab zu manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code HACKMAN, H-A-C-K-M-A-N, Code HACKMAN bei manscaped.de. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Dienstagabend und ihr schaut schon wieder die nächste Folge. Eine Sache, die sich ja viele Leute auch gewünscht haben, die man, glaube ich, als Zuschauer auch genießt. Previews, man freut sich auf das kommende Wochenende. Und wenn mal wieder so ein dicker Pay-Per-View wie UFC 272 vor der Tür steht, müssen wir uns die Zeit nehmen, Sebastian. Freut mich, dass du sie gefunden hast. Wie geht's dir? Hast du Bock?
Ich fühle mich stabil, ich bin ready, ich bin hyped. Die Vorfreude ist da, das Glänzen ist da in den Augen. Das sehe ich auch bei dir übrigens, ne? Covington gegen Masvidal steht an am kommenden Wochenende live aus der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada. Ja, eigentlich, ich sage immer Las Vegas, das klingt größer, das glänzt irgendwie noch mehr. Gibt's zu sehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag live auf der Zone. Ich darf das Ganze kommentieren und es ist ja schon kurios irgendwie. Also in den vergangenen Monaten war es immer so, dass bei den großen Pay-Per-View-Cards große Titel auf dem Spiel standen. Dieses Mal sind es nur, nicht falsch verstehen, nur große Superstars, kein Titel, aber es ist auch kein Titel nötig, Flo. Jorge Masvidal gegen Colby Covington, Gamebred gegen Chaos, ey, die Charaktere sind überlebensgroß. Ich glaube, da brauchen wir kein Gold, auch wenn der eine ja den BMF-Titel mitbringt in der Sporttasche.
Ach ja, 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 tut er. Abgeben tut er den ja nicht, es hieß ja, das war eine einmalige Sache, muss ich mir dann auch ehrlich sagen, für mich wird er da nicht mitgerechnet, wenn, dann hat er ihn halt auch an Usman verloren. Aber wie du gesagt hast, es braucht den Titel nicht. Also es zeigt halt auch, was für eine Star-Power Masvidal einfach hat. Er ist der einzige Mann neben Conor McGregor, der das in den letzten Jahren gemacht hat, einen Pay-Per-View anzuführen, der keinen Titel, wie du auch schon gesagt hast, mitbringt. Wir sind uns beide auch einig. Natürlich ist es diese Fehde, aber die Star-Power ist in allererster Linie durch Masvidal da. Macht es auch zum zweiten Mal. Du sprichst gleichermaßen den BMF-Titel an. Das war ja auch ein, ja, kein Titelkampf von einem Pay-Per-View, hat aber auf jeden Fall auch einen Pay-Per-View angeführt. Und das Ding wird verkaufen, da sind wir uns gleichermaßen einig und auf das sind wir heiß und wir nehmen ein Preview auf und haben Bock.
Hundertprozentig. Dann muss ich die Frage nicht mehr stellen. Kurz nochmal nachgefragt, wie geht's dir? Wie hyped bist du auf das Event, so von der Skala von 1 bis 10? Und wie sportlich relevant ist der Main Event auf einer Skala von 1 bis 10?
Hyped bin ich ziemlich. Ich bin jemand, der irgendwie, ja, wir haben jetzt doch noch unter der Woche, der sich so da auch so ein bisschen mal aktiv zu nochmal reindenken muss. Lass mich mal die erste Embedded-Folge sehen, lass mich das erste Interview sehen und das wird noch deutlich gepusht. Aber ja, es ist schon so eine 8 oder so. Ich habe wirklich Bock drauf. Sportlich relevant ist natürlich auch eine Frage, wo du weißt, da kann ich nicht mit gleichermaßen großen Zahlen irgendwie um mich werfen. Covington hat zweimal gegen Usman verloren. Machst du da gleichermaßen? Das ist folglich weit weg von irgendeinem Titelrennen. Natürlich kann man sagen, ja, aber Covington war doch super eng und wenn Masvidal jetzt gewinnen sollte von mir aus, gehen wir mal davon aus, auch wenn die Wettquoten das zumindest erstmal nicht kommen sehen, oder tendenziell eher nicht kommen sehen, dann kann der trotzdem nicht sagen, dass er irgendwie einen Titelkampf verdient hätte. Irrelevant ist es natürlich auch nicht. Es ist ein Kampf an der Weltergewichtsspitze. 6? Keine Ahnung. So, was hättest du für Zahlen gesagt? Also zu letzterer Frage.
Sportlich relevant ist es im ersten Gedanke nicht so. Und im zweiten Gedanken ist es mega relevant, weil beide brauchen diesen Momentum-Swing, sagen die Amerikaner, müssen das Ruder wieder auf ihre Seite reißen. Denn beide haben zweimal gegen den Champion verloren. Beide sind Top-10-Material. Masvidal ist 6, Covington ist immer noch auf der 1. Der Mann hinter Usman, der die Speerspitze ist im Weltergewicht. Beide brauchen unbedingt wieder diesen Eintrag in der Siegerspalte, um sich für höhere Aufgaben empfehlen zu können, aber auch um die eigene Relevanz zu behalten. Denn wer hier verliert, wird auf jeden Fall mal deutlich nach hinten rücken. Und ich glaube, am besten fängt man so ein Preview immer an, wenn man von außen nach innen geht und zuerst mal so die Charaktere beleuchtet. Also Masvidal, gut, wir haben gesagt, das steht auf Platz 6, was der im Oktagon
kam. Verdient, muss ich dann auch mal so ehrlich sagen. Also der hat niemanden aus dem Weltergewicht aktuell besiegt. Doch, Chiesa, mal im Lightweight. Das war's. Aus der Top 15. Kein. Der ist da oben, weil er mal Darren Till ausgenockt hatte. Und das war krass. Und seitdem hat ihn die Star Power weniger weit runterpoltern lassen, als das andere getan hätte.
Ja, Ben Askren war ein ziemlicher Paukenschlag. Wir haben ja in der vergangenen Ausgabe gesagt, Ben Askren, einer der meist unterschätzten Kämpfer in der UFC-Geschichte auf jeden Fall. Ja, mal. Bei Bellator hat er ja abgeräumt.
Was hatte Ben Askren da oben mit der Top 10 zu tun?
Trotzdem hat er ihn nach 5 Sekunden weggeklatscht.
Klar.
Wer hat das davor gemacht mit Ben
Askren? Steigt jetzt Terence McKinney mit dem schnellsten Sieg in der UFC-Geschichte in die Top 15 ein, wenn er da keine Ahnung mehr wen umgehauen hat?
Hat der Nate Diaz gestoppt in der 3. Runde?
Nee, aber wen hat Nate Diaz besiegt? Ich weiß, ich bin gerade echt mal das Arschloch, aber...
Conor McGregor zum Beispiel?
Aber im Weltergewicht
über die Runde gegangen?
Im Weltergewicht, ja doch, war tatsächlich im Weltergewicht. War aber was hat Conor McGregor im Weltergewicht gerissen? Donald Cerrone besiegt. Also,
gut, Nate Diaz hat Anthony Pettis klargeschlagen im Weltergewicht zum Beispiel. Mhm. Hat einen gewissen Michael Johnson geschlagen.
Also, ja, gut. Also ich finde das mit der 6.
Aber
wie bitte?
War kein Weltergewichtskampf, glaube ich, damals.
Ja, aber und auch nichts mit Top 10 zu tun. Also ja, ich finde das alles ein bisschen schmeichelhaft, muss ich sagen, mit dieser Nummer 6. Aber wir wissen ja auch beide, wie der Sport funktioniert. Und sollte Masvidal diesen Kampf gewinnen, denn den hat er jetzt einfach auch bekommen, dann ist er da, dann steigt er sogar wieder hoch. Dann ist er Top 3 vermutlich. Also sportlich relevant, da will ich dir gar nicht widersprechen. Ist es wirklich, also vor dem Hintergrund für die Karrieren der beiden auf jeden Fall, klar.
Genau, das ist eben der zweite Gedankengang. Ein Sieg kann für beide sehr, sehr Positives bewirken. Eine Niederlage wäre für beide verheerend. Für Kobe wäre es verheerend, der hat zweimal gegen den Champion verloren, würde dann noch weiter nach hinten rücken. Titelkampf mit 34 dann schon in weiter Ferne. Ja. Für Masvidal würde das bedeuten, dass man ihn schön langsam nach draußen schiebt, dass er der Gatekeeper wird. Im Umkehrschluss wäre er wieder Top 5, wahrscheinlich Top 3, wie du sagst. Deswegen im zweiten überlegen, auf jeden Fall sportlich relevant. Die Charaktere müssen aber beleuchtet werden. Und Jorge Masvidal ist ein larger than life, ein überlebensgroßer Charakter. Gamebred, der Name ist Programm, liebt es zu kämpfen, Fighter, wie er im Buche steht, zäher als ein Stück Schuhsohle. Einer der größten Superstars in diesem Business, immer noch, also zusammen mit Israel Adesanya und Conor McGregor, der sich wahrscheinlich noch ein bisschen abhebt, nicht nur wahrscheinlich, sondern de facto ein bisschen abhebt, aufgrund seiner Mainstream-Bekanntheit mit Boxen, mit Whiskey, mit Fitnessprogramm, aber zusammen mit Israel Adesanya, das sieht man ja auch auf dem Cover des UFC-Videospiels, mit Sicherheit der größte Superstar, der bekannteste Name im Mainstream, unglaublich lange im Geschäft, deswegen sage ich auch sehr, sehr verdient, dass hat er sich überall verdient, egal wie man das Ding dreht. Also der ist so lange dabei, hat sich über die Hinterhöfe bei YouTube Popularität erkämpft, ohne Bandagen und auf der Straße, in der Nachbarschaft groß geworden und jetzt auch auf der größten Bühne des Kampfsports, ist damals, das ist so eine Sache, die hier in dem Zuge, wo wir über Facetten und Glitz und Glamour und Charaktere sprechen, gegen Nate Diaz mit Roberto Duran zum Octagon gegangen. Mit Roberto Duran, einer echten Legende. Das ist auch die Wertschätzung in der lateinamerikanischen Community, die er genießt. Aber auch darüber hinaus ist er super bekannt. Und der Mann, wenn man dann das Sportliche wiederum analysiert, hat 50 Profikämpfe auf dem Konto. 35 davon konnte er gewinnen. Wir wissen, ein ausgefixter, ein sehr gefährlicher Striker. Definitiv. Gute Takedown-Defense, kann vom Rücken aus kämpfen. Ground Game wird sogar oft unterschätzt, glaube ich, bei ihm, weil er nicht so in Stufe 1 darauf zurückgreift. Im Ringen gehört er nicht zur Elite, das hat man gegen Usman gesehen. Aber dennoch für mich immer noch ein klasse Fighter und vor allem ein Riesenname.
Auf jeden Fall. Ja, und ist ja auch in Talkshows, wird abgelichtet vor Box-Events. Ist ja auch, ne, du hast Conor McGregor in einem Atemzug erwähnt, gleichermaßen irgendwie auch, hat jetzt einen eigenen Mezcal, heißt es, glaube ich, auch so eine mexikanische Spirituose, El Recuerdo, wer sich das bestellen will, ist der klanghafte Name von dem guten Tropfen. Ja, voll im Mainstream eingeschlagen und man merkt halt auch, ne, Niederlagen gegen Usman, K.O. gegangen, das kratzt nicht an diesem Namen, diesem Erscheinungsbild. Die Leute lieben ihn, auch einfach, weil er sehr spektakulär kämpft, ist ein Knockouter inzwischen, wirklich ein ausgefixter, vor allem natürlich Striker. Sehr, sehr giftig, du hast jetzt auch gesagt, ne, so ein Dog durch und durch, zäher Hund hast du ihn betitelt, das auf jeden Fall sehr zurecht. Und natürlich die Storyline, ne? Wir wollen jetzt beide Charaktere besprechen, aber wenn man da eine perfekte Brücke zu aufbaut, ist natürlich dieses Liebe und Hass liegen eng beieinander. Die ehemalige Freundschaft und jemand, der die Persönlichkeit zumindest mal in der Öffentlichkeit, aber sicherlich auch privat irgendwie auf um 180 Grad rumkrempelt, der enttäuscht halt viele Leute, ganz besonders die eine mal eng standen und die beiden waren eben eng. Aus Freunden wurden wohl Feinde. Ist ja da im Mai 2020 dann auch aus dem ATT geflogen, Colby Covington, größtenteils eben wegen Streit mit Masvidal, aber auch mit Poirier, Joanna, Jedrzejczyk soll da auch, Young Jacek, wie die Amis so schön sagen, soll da auch eine große Rolle gespielt haben, so die drei wohl die Namen, mit denen er am ehesten irgendwie sich in den Haaren hatte und trainiert halt seitdem, ne, bei diesem MMA Masters und geht quasi seinen eigenen Weg. Das ist ja die große Storyline, die ich vielleicht da so ein bisschen ganz grob zumindest mal umrandet habe. Wir wissen alle natürlich die Hintergründe von diesem Persönlichkeitswandel, dieser Kampf in Brasilien. Erfolgreich im Sport, aber trotzdem interessiert es irgendwie keinen. Die UFC will ihn cutten. Besiegt da, wen nochmal in Brasilien? Damon Maia, ne?
Was, der Maia-Kampf? Ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber die Kernaussage war eben: Kobe, okay, wir verstehen es, du bist ein guter Ringer, aber du kämpfst saulangweilig, du bist kein Charakter, du bist kein Typ, die Menschen können dich nicht greifen, es verkaufen sich keine T-Shirts, wenn du bei Events auf der Maincard stehst, ist das nicht unbedingt zuträglich für Ticketverkäufe. Wenn du so weitermachst, weiter so langweilig bleibst und irgendwie kein Charakter bist, dann sehen wir keine Zukunft für dich. Und da hat sich dann schlagartig alles geändert bei Kobe, Chaos, Covington. Dann wurde es wirklich Chaos. Und ja, er hat diesen Charakter erschaffen, der natürlich nicht hundertprozentig er selbst ist. Und ich kaufe auch nicht total ab, dass dieser Hass so organisch entstanden ist zwischen ihm und Masvidal. Das hat schon Kobe von seiner Seite massiv forciert. Und als er rausging aus dem ATT, da war es nicht unbedingt so, dass total böses Blut war zwischen Masvidal und Covington. Aber Covington hat dann einfach keine Chance ausgelassen, in irgendwelchen Radiointerviews und Podcasts und YouTube-Videos über Masvidal herzuziehen. Und der hat am Anfang, als man sein Gesicht gesehen hat, als man ihm diese Zeilen und Aussagen vorgespielt hat, so betröppelt geguckt und so dachte, was ist, will der mich auf den Arm nehmen oder so? Aber irgendwie hat es ihn dann schon auf die Dauer sauer gemacht. Und jetzt ist es tatsächlich eine Feindschaft, die Kobe bewusst auch anstachelt und befeuert, um Geld zu verdienen, um sich als Charakter weiter zu etablieren, um großer Name zu sein in der UFC, um dieser klassische Bösewicht zu sein, dieser Bad-Guy-Rolle gerecht zu werden. Und jetzt ist es so ein Moneyfight. Es ist ein großes Ding. Es geht um keinen Titel, aber es ist eine Storyline, die Fans greifen können. Es ist eine Fehde, bei der Leute verstehen, warum ist das passiert, wieso hassen die sich jetzt, und eine Rivalität, bei der sich Leute eine Seite aussuchen. Bin ich pro Covington, bin ich pro Masvidal, bin ich Kobe oder bin ich Jorge? Und das, ja, verdient Dollarnoten für die UFC. Davon lebt so ein Unternehmen.
Ich würde wirklich Geld dafür zahlen, zu erfahren, wieso die ersten Gespräche in diesem Brasilien-Entscheidung, ich setze einen Charakter, eine Maske quasi auf, zwischen Masvidal und Covington abgelaufen sind. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass das komplett ohne Vorbereitung, Absprache, hier übrigens, Jorge, ich werde da gleich mal auf den Putz hauen, passiert ist, wenn die vorher noch in einem irgendwie in einer Wohnung zusammen gewohnt haben und jedes Training zusammen bestritten haben. Das ist irgendwie spannend. Also die Insights hat man natürlich nicht, gibt da auch irgendwie wilde Verschwörungstheorien, dass das alles von vornherein inszeniert ist bis heute. Denke ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwann real geworden. Glaube aber schon, dass natürlich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt Masvidal noch wusste, okay, der wird dich bald einfach verkaufen. Und offenbar ging ihm das irgendwie auf den Zeiger. Und Covington hat da deutlich zu weit irgendwie über das Ziel hinausgeschossen. Macht, man könnte sagen, irgendwo auch Dinge richtig. Ich meine, er ist immer noch heutzutage relevant. Und ich habe einleitend gesagt, finde ich auch ganz klar zu Recht, dass Masvidal diesen Pay-Per-View noch deutlich entscheidender trägt. Aber Covington ist schon auch wirklich einer dieser Persönlichkeiten im Sport, die auch der immer doof bezeichnete Casual kennt. Und das war halt offenbar vorher überhaupt nicht der Fall.
Ja.
Gutheißen ist halt trotzdem so eine andere Frage.
Jeder Good Guy braucht einen Bad Guy. Jeder Batman braucht einen Joker. Das Ding ist, ich verstehe es total. Und ich verstehe auch, dass Covington diese Rivalität befeuert. Der will Geld verdienen. Der muss auch irgendwann mal ausgesorgt haben, wenigstens aus seiner Sicht. Was mir nicht gefällt, und das sage ich auch in aller Deutlichkeit, sind solche Dinge wie, du bist ein schlechter Vater für deine Kinder, oder was war es zuletzt sogar, ich bin der Vater von einem deiner Kinder oder so. Irgend sowas hat er gesagt in einem Interview, ich weiß nicht mehr genau. Also wenn es so Richtung Familie geht und Richtung Politik und damals bei Usman, ja, du machst Rauchzeichen zu deinen Stammesbrüdern, das ist nicht nur leicht rassistisch, das ist rassistisch. Und auch wenn er danach zu Usman hingeht und sagt, hey, it's all love, ich mach das nur, damit wir beide Geld verdienen, so gibt es trotzdem Grenzen des guten Geschmacks. Und Religion, Familie, Politik, das sind Dinge, das hat mir bei Conor und Habib schon nicht gefallen und hier gefällt es mir auch nicht. Es ist hier nicht ganz so schlimm. Also das Schlimmste aller Zeiten war für mich Conor, der zu Habib sagt, deine Frau ist ein Handtuch. Also das geht überhaupt nicht. Das ist einfach, das ist nicht nur unterste Gürtellinie, das ist so weit vorbei am guten Geschmack. Und da, okay, I get it, du willst den Kampf verkaufen, du willst ihn lächerlich machen, aber es gibt doch Grenzen. Und die sind bei Kobe schon nicht nur auch am Verschwimmen manchmal, er schießt schon übers Ziel hinaus. Aber das macht wahrscheinlich auch den besonderen Reiz aus. Und wenn du genau hingehört hast gegen Usman, das war für mich total schräg, in dieser Halle haben viele für Covington gebrüllt. Da waren USA-Rufe und das war nicht nur einer, der da gerufen hat, das waren ein paar tausend. Also scheint da irgendwie seine Nische zu finden. Wenn er da mit der Trump-Kappe reinkommt und mit dem billigen Anzug, da scheint er seine Nische zu finden. Ich verstehe es nicht ganz, es ist für mich sehr plump und nicht nur leicht rassistisch, sondern die Stammessache, das war nicht, das kann ich nicht gutheißen. Aber hey, es scheint Leute anzusprechen. Und da sagt dann auch ein Dana White, gut, das befüllt meinen Geldbeutel, das bringt meine Organisation Reichweite. Bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss.
Ja, ich glaube halt irgendwelchen Redneck-Hillbillies ist sowas mit Stammesrauchzeichen einfach auch nicht zu viel. Die lachen darüber und denken sich, naja, whatever.
Ich nicht.
Verstehe ich. Ich auch nicht. Weißt du, weiß jeder Zuhörer, aber
Ich hoffe es. Ich betone es nochmal und das meine ich ganz deutlich. Wir sprechen hier immer, lasst ein Abo da und unterstützt uns und wir wollen größer werden. Jemand da draußen, der hier gerade zuschaut und der denkt, dass Rassismus lustig ist oder okay ist, schalt sofort ab.
Ja.
Schalt bitte sofort ab. Ich will dich nicht als Abonnenten. Rassismus ist immer saudumm. ist immer saudumm. Du hast eine andere Hautfarbe als ich, deswegen diskriminiere ich dich oder irgend so ein Schmarrn. Saudumm. Der Beginn jeden Streits, jeden Kriegs und jedes. Ich will gar nicht ranten, aber das ist immer dumm. Rassismus ist blöd und ich will niemanden in meiner Zuschauer- oder Hörerschaft, der solche Dinge irgendwie anders sieht. Nee.
Voll. Das genieße ich auch sehr in unserem Podcast. Ich glaube, die Leute, die hier bleiben, finden das auch gut, dass wir eben nicht nur irgendwie, ja, was weiß ich, möglichst jedem das Recht machen und Fähnchen im Wind und immer irgendwie politisch neutral bleiben. Wir sagen auch mal klar, irgendwie John Jones hat irgendwie ziemlich reingeschissen und ja, das ist halt zu verurteilen. Finde ich gut, könnte ich auch nicht anders. So ein Roboter bin ich nicht und dabei könnte ich mir auch irgendwie nicht irgendwie in den Spiegel schauen. Man kann natürlich, also ich würde auch super gern mich schon mit Covington irgendwie in in der Bar irgendwie unterhalten und der würde darauf vertrauen, hier läuft keine Kamera und mal offen und ehrlich mit mir sprechen. Es ist halt irgendwie spannend zu erfahren, dass der Typ halt irgendwie parallel offenbar ein anderer Mensch sein soll.
Man muss sich nur den Podcast von Chael Sonnen anhören. Chael Sonnen war ja teilweise sein Coach und er sagt, Kobe ist der höflichste und zuvorkommendste und respektvollste Typ, den ich irgendwie mal coachen durfte. Ein super harter Arbeiter. Vielleicht kommen wir auch mal so zu seinen Charakteristika. Also er ist ja die Nummer eins in dieser Division. Also sportlich ist er absolut top. Und diese Sache haben wir erklärt. UFC sah kein Potenzial in ihm, hatte den Ruf, langweilig zu sein, hat dann den Spieß umgedreht. Und was man rein sportlich an ihm sehen muss und schätzen muss, ist, der Typ ist konstant im Training. Der Typ legt kein Gewicht zu, ist immer in Form. Ich würde ihm zutrauen, dass der Lightweight kämpfen könnte. Ja, ja. Der hat die Disziplin, der ist so lean, der ist immer fit, der hat immer diese kantigen Wangenknochen, Grinder, Arbeiter, Tier, absolut. Also höchste Respektstufe, arbeitet dauernd an seinen Schwächen. Du hast immer das Gefühl, der bringt was Neues ins Oktagon. Eine unglaubliche Ausdauer, ein sehr guter Ringer, extrem hoher Output im Stand, aggressiver Kampfstil, drückt dir die Faust ins Gesicht, drängt dich nach hinten, Takedowns im Arsenal, eine Mörderlunge. Also das ist ein ganz, ganz starker Kämpfer, ein Weltklasse-Kämpfer. Man kann ihn nicht mögen, okay, das lasse ich zu. Ich finde nicht alles gut, ich habe es gesagt. Diese in die rechte Richtung gehenden Dinge finde ich überhaupt nicht gut und verabscheue ich auch. Aber man muss ihn respektieren. Seine Fähigkeiten musst du respektieren. Der steht zu Recht an Platz 1. Das hat er sich erarbeitet.
Ja, soll privat nichts außer Wasser trinken. Also wirklich nie. Wenn der einen Schluck Bang Energy trinkt, dann macht er es nur, weil er einen Sponsorship mit denen hat und danach kippt er die Dose aus. Wirklicher Vorzeigeathlet. Ich glaube, das ist auch jemand, der stilistisch eventuell Probleme bekommen könnte von einem harten Cut ins Lightweight, auch wenn ich es ihm gleichermaßen zutraue, weil der Körper dafür geeignet ist, weil ich ihm, wie du auch, die Disziplin zuspreche, die für sowas notwendig ist. Aber du hast als eine seiner Stärken sein Cardio erwähnt und ich würde sie als die Stärke heraus kristallisieren, genau, ich würde die hervorheben. Und das ist halt eine Sache, die bei einem harten Cut gerne mal ein bisschen leiden kann. 24 Stunden Rehydration ist schon auch, wenn das ein harter Cut war, teilweise immer noch zehrend. Also das Rehydrieren ist nicht zehrend, aber ne, in den 24 Stunden kannst du das halt nicht immer komplett auffangen. Weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tun würde. Und wir sind uns ja auch einig, er verliert halt, wenn er mal im Weltergewicht verliert, was ja eigentlich nur gegen den Champ passiert. Vielleicht doch. Ich wollte gerade sagen, dann nicht, weil er zu leicht ist. Ja, gegen Usman vielleicht sogar doch. Da schlägt er halt ein bisschen leichter. Da ist er halt ein bisschen physisch unterlegen. Ja, vielleicht hätte ich mal ein bisschen. Ja, hätte ich nicht aussprechen sollen, aber die allermeisten Kämpfe, seine Siege, da hast du zumindest nicht das Gefühl, okay, das liegt halt daran, weil der irgendwie so ein massiver Typ ist. Ja, andererseits, klar, wenn man sich vorstellt, wie er mit dem Stil im Lightweight agieren würde, vielleicht hast du recht, ich bin aber auf jeden Fall davon überzeugt und das weißt du gleichermaßen, er ist halt ein großartiges Welterweight. Ich fände die Entscheidung richtig und gut, sollte er diesen Kampf verlieren, denn wir haben beide gesagt, dann ist er erstmal weit weg vom Titelgeschehen. Und vielleicht wäre das dann eine Maßnahme, die ganz gut wäre. Könnte er verkaufen mit Entscheidungen wie, ich wollte doch auch Poirier kämpfen. Kampf.
Könnte auch im Weltergewicht stattfinden, ne?
Klar, aber wenn er doch irgendwo einsieht, 34 hast du gesagt, ich bin erstmal weit weg vom Titelgeschehen, vielleicht wäre das dann tatsächlich eine, aus taktischer Karriere, taktischer Sicht eine gute Entscheidung. Aktuell denke ich mir aber, ey, 170 Pfund, Colby Covington, gute Entscheidung.
Ganz schön mean, der Dude im Weltergewicht. Ne? 19 Kämpfe als Profi, 16 Siege, die zwei Niederlagen, du hast gesagt, gegen Kamaru Usman und dann noch eine gegen Warley Alves. Das liegt aber schon 7 Jahre zurück, war bei der UFC 194. Er ist kein Powerpuncher, haben wir auch abgedeckt. 4 Siege durch K.O., 4 Siege durch Aufgabe, aber 8 Siege durch Punkte, also die Hälfte seiner Kämpfe hat er über die Runden gewonnen. Und das ist ja genau die Stärke, die du beschreibst. Hat eine Mörderlunge, Cardio wie kein zweiter, kann 10 Runden gehen, hat man das Gefühl. Ja, das ist Colby Covington, der absolute Arbeiter. Und das mit dem Alkohol finde ich auch witzig, dass du das ansprichst. Hat ja immer diese Videos gedreht und inszeniert, ja ganz klar, wo er irgendwelche Mädels dafür bezahlt, leicht bekleidet mit ihm im Pool zu trinken und er sitzt da mit der Shampoosflasche, hat auch Chael Sonnen gesagt, als wird er da einen Schluck von nehmen. Das ist nicht Kobe, der lebt wie ein Musterprofi, trinkt nicht, raucht nicht, immer on point mit Kalorien und Körperfett. Ja, inszeniert das schon alles sehr bewusst, aber schießt, wie gesagt, manchmal einfach da übers Ziel hinaus. Okay, es ist trotzdem, es ist ein Showdown. Es ist einer der größten Kämpfe dieser Zeit. Einer der größten Kämpfe, die Gott sei Dank noch da gemacht werden, wo beide noch in einer sehr guten Phase ihrer Karriere sind. Ich bin mir nicht sicher, ob Masvidal nicht schon leicht überm Berg ist mit 37. Kann er mich hier aber auch gerne eines Besseren belehren. Ich respektiere ihn ungemein. Covington für mich auf dem Zenit seines Schaffens, 34, auch wenn er mit Kamaru Usman da seine Nemesis gefunden zu haben scheint, ist er trotzdem ein Weltklasse-Kämpfer. Deswegen finde ich super spannend. Klar, kein Titel, aber sportlich, wir haben gesagt, warum es sportlich trotzdem relevant ist und auf der anderen Seite natürlich persönlich eine Riesen-Story, eine Riesen-Fehde, eine Riesen-Rivalität. Das sollte für Gänsehaut sorgen in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Voll. Die Gameplans sind vermutlich auch relativ eindeutig. Ja. Der eine, also Covington will Masvidal klar kaputt grinden, vermutlich mies den Körper bearbeiten, natürlich die Takedowns finden, den da unten plätten. Also vor allem konditionell, ich glaube nicht, dass er irgendwie glaubt, schnell einen Choke zu finden. Ich schätze, das will wirklich, das wird über die Cardio versucht. Die Stärke wird ihm aufgezwängt, ihn natürlich zu neutralisieren, wenn er auf dem Rücken liegt. Und Masvidal wird, bin ich mir auch relativ sicher, super auch darin, Körper zu bearbeiten. Vielleicht gegen Colby auch, um den so ein bisschen auszubremsen, auch ein Mittel, das er finden wird. Aber er braucht für mich den Knockout. Für mich, glaube ich, die entscheidendste Szene. Im Stand sehen wir vermutlich beide nicht, dass Covingtons Striking schlecht wäre. Masvidal vorne. Natürlich sind wir im Ring relativ überzeugt von dass Covington der bessere ist. Für mich sind, glaube ich, die entscheidenden Szenen der Clinch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Masvidal ist ekelhaft teilweise im Clinch, kann da gut explodieren. Auch mit kurzen Händen, Ellenbogen und so. Der kann, ja, wie gesagt, explodieren, kann den relativ ruckartig lösen und dann wirklich auch auf enger Distanz Schaden machen. Und Covington muss den natürlich irgendwie gepackt kriegen und darf da, glaube ich, nicht zu lange festhängen oder muss ihn wirklich am Cage halten und letztendlich an der Cagewand pinnen, auch wenn es das Wort da natürlich nicht gibt. Ja, kontrollieren, festhalten und diese explosionsartigen Schläge irgendwie verhindern. Ich glaube, das wären Szenen, die ich ganz, ganz gespannt verfolgen werde. Beide ganz gute Kicker, haben natürlich auch gegenseitig voneinander gelernt. Natürlich auch das eine Sache, die über diesem Kampf steht, die viele Leute interessiert sehen. Man muss natürlich sagen, gut, Mai 20, seitdem nicht mehr gemeinsam trainiert, da ist auch schon einiges passiert. Also die werden sich nicht mehr, wie sich das viele Leute irgendwie ausmalen, in- und auswendig kennen. Das denke ich nicht. Colby's Striking ist auch wirklich besser geworden, hatte ich das Gefühl, auch im zweiten Usman-Kampf nochmal. Masvidal wird natürlich auch nicht geschlafen haben.
Ja. Auf der anderen Seite, wie viel Grundlegendes kannst du wirklich ändern in dieser Zeit, denke ich mir. Und es war die beste Zeit von Masvidal zu der Zeit.
Welche?
Wenn man,
diese zwei Jahre?
wenn man sieht, 2019, das war ja die Resurrection. Also da ist ja wie Jesus wieder auferstanden und hat da Leute weggeknallt. Also du hast gesagt, Darren Till, ich habe den Ben Askren Knockout angesprochen, der BMF-Fight gegen Nate Diaz bei 2019. Klar, danach waren nur noch die beiden Usman-Kämpfe, aber ich denke, beide haben sich schon getroffen zu einer Zeit, als sie beide ziemlich gut waren und sie wissen beide ziemlich viel voneinander. Trotzdem ist es auf diesem Niveau so, dass die Kämpfer Dinge können und man weiß, dass sie diese Dinge können, aber du kannst es nicht immer verhindern, weil sie es so gut können, falls es Sinn macht, was ich sage. Paar Zahlen vielleicht dazu, das habe ich mir hier rausgesucht. Kobe Covington holt sich in 15 Minuten durchschnittlich 4,1 Takedowns. Das ist sehr, sehr viel. Bei einer Quote von 46%, also fast jeder zweite versuchte Takedown wird dann auch einer. Masvidal auf der anderen Seite hat 75% Takedown-Defense.
Starker Wert.
Das ist ein starker Wert, auch, den wird er auch brauchen hier. Offensiv, Kobe natürlich krass, der Output. 4,14, Masvidal 4,22 Strikes sogar pro Minute. Das ist hoch, das ist richtig hoch. Beide kassieren knapp 3 Treffer im Gegenzug, ist immer noch ein guter Wert. Ja, es wird darauf ankommen, dass Kobe tatsächlich seine ringerischen Stärken etabliert, früher oder später. Das wird hier auf jeden Fall ein Stilmittel sein, das ihn deutlich unterscheidet. Qualitativ von seinem Gegner. Masvidal ist nicht der Ringer, der Kobe Covington ist. Und die Art und Weise aber, wie Masvidal das Ringen verhindert und seine Stärken deswegen etablieren kann, aufgrund von Takedown-Defense, guter Beinarbeit, guter Antizipation, das wird den Kampf entscheiden.
Gut möglich. Spannender Gedanke, den ich mal aufgeschnappt habe. Ich weiß tatsächlich nicht mehr wo. Ich gebe ja gerne Quellenangaben und den Leuten, die die Überlegungen selbst gemacht haben, auch ihren Respekt. Weiß aber wirklich nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe. War genau zu diesem, die kennen sich, letztendlich der Faktor, dass man sich natürlich in einem Training im Grappling, und das ist ja die Sache, die es letztendlich so spaßig macht, BJJ zu trainieren, komplett verausgaben kann. Du schlägst dir nicht ins Gesicht, du kannst 100% gehen vom Tempo, von der Kraft her und letztendlich hast du irgendwann eine Submission. Gut, da kann man mal schneller tappen. Wir müssen jetzt hier uns nicht, wie du gesagt hast, irgendwelche Zähne eindrücken in der letzten Folge. Aber in den wirklichen Exchanges, sage ich mal, können wir volle Pulle gehen. In einem Striking-Training, klar gibt es Gyms, wo hart gespart wird, aber eigentlich ist das nicht mehr Modus operandi heute. Heutzutage einigst du dich, klar kannst du das nicht in Zahlen festhalten, aber auf maximal, was weiß ich, 60% der Kraft und gehst nie volle Pulle. Wir sind hier im Training, die Gehirnzellen können wir im Kampf selbst verlieren und die wirklich harten Wirkungstreffer machen. Und auf dieser Überlegung oder dieser Feststellung aufbauend habe ich mal aufgeschnappt, dass Covington sich viel weniger darauf verlassen kann, Masvidal im Stand zu kennen, als Masvidal Kobe im Ringen. Also Masvidal Striking wird in einem wirklichen Kampf nicht das gleiche sein wie in irgendeinem lockereren Sparring, selbst wenn wir gerade mit Kopfschutz mal volle Pulle gehen.
Ist nicht so gut simulierbar im Training.
Eben. Und ein Ringen eben schon. Tun wir, ja klar, so ein Slam oder so vielleicht nicht, da setzt du mal einen lockerer ab, aber letztendlich, du weißt, wir gehen 100%. Und ich könnte mir, also ich fand den Gedanken nicht schlecht, dass Masvidal Kobe realitätsnah letztendlich kennengelernt hat im Training als Kobe Masvidal.
Safe. Dennoch sage ich so als Fazit dieser ganzen Analyse, wir haben jetzt die Story, die Charaktere, die Stärken, Schwächen, die sportliche Relevanz aufgedröselt, dass Kobe der Favorit ist, der relativ klare Favorit. Er hat mehr Werkzeuge, um diesen Kampf für sich zu entscheiden. Er ist der jüngere Kämpfer, er ist mehr in der Blütezeit, so möchte ich es mal formulieren, seiner Karriere als Masvidal. Trotzdem ist aufgrund der individuellen Stärke von Masvidal alles möglich. Du hast gesagt, er braucht den Knockout. Kann mir auch vorstellen, dass er Kobe so wehtut, dass der Probleme hat, wieder in den Kampf reinzufinden. Alles möglich. Alles möglich. Trotzdem, wenn es normal läuft, da lege ich mich fest, ist mein Tipp Kobe Covington wahrscheinlich über die volle Distanz.
Ja, Covington hat aber auch schon bewiesen, dass er ein harter Hund ist. Ich gehe mit der Prediction mit. Ich hätte auch gesagt, Colby per Decision, vielleicht ein TKO, weil unbeantwortete Strikes. Ja, man kann sich auch so ein Real Naked vorstellen, dann wirklich Technical Submission machst du, da willst du nicht einsehen und schläft oder so, aber glaube ich eher alles nicht. Ich denke auch, es wird die Decision. Und es ist natürlich auch die Disziplin. Also ich hatte bei Masvidal schon auch, wir haben jetzt Colby als den Vorbildathleten schlechthin beschrieben, ich hatte bei Masvidal schon auch das Gefühl, dieses Star geworden sein hat den auch ein bisschen das Leben lieben lassen. Also ich glaube, das tut er immer. Jetzt hat er halt auch noch die finanziellen Mittel und die mediale Aufmerksamkeit, um das in ganz großen Ausmaßen zu machen. Es gibt, was weiß ich, Videos aus dem Club mit Joel Romero und es gibt Bilder, die ihn mal irgendwo aufgeschnappt haben, wo er echt ein bisschen Bäuchlein hat. Und es gibt Videos, wie er Pizza und Burger frisst. Und ich will nicht sagen, dass der Mann nicht hart arbeitet und du so einen Burger innerhalb von 2 Stunden Training wieder verbrannt hat, war vermutlich. Aber Kobe ist halt vermutlich Linus Chicken, ein bisschen Reis und arbeitet gleichermaßen hart. Wir haben auch Charaktere wie John Jones beleuchtet, wo Talent einiges abfangen kann, aber ich will dann auch irgendwo tatsächlich, auch wenn ich Covington nicht so abhaben kann, mir wird in so vielen Situationen im Leben irgendwie besprochen, vorgelabert, mit harter Arbeit kannst du alles erreichen und ich denke mir immer, ah, kannst du das, manchmal musst du auch ein bisschen Glück haben. Ich will eigentlich, dass es im Sport sich noch bewahrheitet und das tut es oft. Ich fände es vor dem Hintergrund fast schon richtig, wenn Covington das Ding tatsächlich irgendwie über mehr Lunge und mehr Output und ich bin halt einfach der größere, der ambitioniertere Sportler gewinnt.
Ja, wobei Masvidal vor allem im ersten Usman-Kampf für mich gezeigt hat, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Hatte nicht viel Vorbereitungszeit, aber hat bis in die letzte Sekunde gekämpft, hat aus der Rückenlage Ellbogen geschlagen und gehämmert und gearbeitet. Ist einer, der einen großen Willen hat, der, naja, seit 20 Jahren kämpft, egal ob es jetzt ohne Handschuhe auf der Straße ist oder jetzt im Oktagon, der wird immer da sein, außer der Körper lässt ihn im Stich wie gegen Usman, wo er einfach weggeklingelt wird mit einer brachialen Rechten. Das wird kein leichter Kampf für Colby Covington. Je länger ich darüber spreche, desto geiler werde ich auf den Fight, ich muss dir ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich richtig drauf.
Verstehe ich wirklich. Ja, er ist halt auch der körperlich unterlegenere Mann, glaube ich, gegen Covington. Auch wenn Covington, wir haben ihm beide zugesprochen, dass er vielleicht sogar Lightweight irgendwie schaffen könnte, aber ich habe schon das Gefühl, so Schultermuskulatur generell, wirklich Latissimus, Brustmuskulatur. Ich glaube nicht, dass Masvidal gerne Gewichte stemmt.
Nee, sicher nicht. Hab auch mal ein Interview gehört, wo er sagt, er macht das gar nicht mehr. Und ja, es ist ja auch nicht Weightlifting, es heißt Mixed Natürlich. Martial Arts. Ne? Und ich bin gespannt. Lass uns das Ding nicht überanalysieren. Wir haben eine Prediction abgegeben, wir haben beide Charaktere beleuchtet, wir haben die Story aufgezeichnet. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in der Kommentarspalte. Wir sind ja sowieso jeden Tag da und lesen da mal drüber. Also Flo und ich, jeden Tag schauen wir da eigentlich rein. Schreibt eure Kommentare, gebt auch gerne Feedback, was wir gut machen, was wir nicht so gut machen, was ihr gerne hören möchtet in den nächsten Wochen. Ansonsten glaube ich, ist das eine runde, eine solide Main-Event-Vorschau gewesen. Wir müssen uns ja noch ein bisschen was aufheben für die Nachbesprechung.
Jawohl. Wollen wir trotzdem noch 1-2 Kämpfe der Karte jetzt besprechen?
Gerne.
Hätten natürlich noch ein Co-Main-Event, sollte eigentlich ja auch das Main Event von der vorletzten Fight Night Walker gegen Hill gewesen sein. Walker Hill sollte eigentlich Co-Main Event sein. Wir haben jetzt auf diesem Pay-Per-View Rafael Dos Anjos gegen Rafael Fiziev. Das Duell, welcher der beste Rafael im Lightweight ist quasi. Dos Anjos, relativ lang inaktiv. Ich weiß gar nicht, November 20 das letzte Mal, was den alles welche Ereignisse ihn alles da gehindert haben. Auf jeden Fall war ja einmal Backup für den Lightweight-Kampf von Poirier gegen Conor. Das weiß ich noch, war einmal Backup. Da hat er natürlich für Gewicht gemacht, da wurde dafür bezahlt. Dementsprechend vielleicht, ja, da nochmal ein bisschen abgefangen worden. Ja, aber trotzdem, selbst im Oktagon gestanden, relativ lang schon nicht mehr, war ja auch phasenweise im Weltergewicht aktiv, jetzt zurück im Lightweight. Und Rafael Fiziev, ja, diesen Kampf gegen den ehemaligen Trainer sogar, auf jeden Fall aktiven Teamkameraden, Brad Riddell, noch im Dezember bestritten mit diesem eindrucksvollen Standing K.O. Ja, Striker vorm Herrn. Wir waren ja auch dabei, Persönlichkeiten zu beschreiben, trainiert im Tiger Muay Thai, lebt auch in Thailand. hatte ja, habe ich schon mal beschrieben, ich habe auch öfter mal die Frage auf, noch mitbekommen, warum seine Flagge ausgegraut ist. Eine ungünstige, eine ungemütliche Erzählung, aber vielleicht das noch so als Erklärung, warum er Thailand sich inzwischen auch wirklich als aktiven Wohnort verbunden fühlt. Der Mann kommt ja aus Kirgisistan, da gibt es zwei unterschiedliche muslimische Bewegungen, Schiiten und Sunniten. Ich weiß gar nicht, zu welcher er gehört, auf jeden Fall zur Minderheit im Land. Hat irgendwie eine Pilgerfahrt gemacht und anhand deren Ziele wurde wohl seine politische Gesinnung einer breiten Masse aus dem Land bewusst. Da irgendwie Morddrohungen irgendwie aus der eigenen Bevölkerung bekommen und Verachtung und was weiß ich was alles. Die Dummheit der Menschen würde ich doof zusammenfassen. Hat dann halt gesagt, gut, das aus dem Land bekomme ich leider Gottes keine Liebe. Zudem fühle ich mich folglich nicht verbunden, wenn das Volk mich irgendwie so verachtet und ist jetzt mit der ganzen Familie inzwischen, ich glaube sogar in die USA, halb und halb nach Thailand gezogen. Will dementsprechend auch die Nation nicht mehr repräsentieren und fühlt sich inzwischen, glaube ich, Thailand noch mal ein bisschen enger verbunden. Lebt da wirklich seit mehreren Jahren, sieht man auch im Stil. Ne, das Muay Thai ist wirklich krass verankert und wird, glaube ich, RDA eine ziemliche Herausforderung geben.
Interessanter Kampf. Fiziev auf der 11. UFC-Karriere mit einer Niederlage begonnen, war überhaupt nicht auf dem Radar lange Zeit. Magomed Mustafaev hat ihn 2019 durch TKO besiegt. Seitdem nicht mehr zu stoppen, der Kerl. Also 5 Siege in Folge, ganz harter Typ. Sehr aggressiver Striker, der Kämpfe mit Händen und Kicks beenden kann. Brutal hoher Output, überwältigt die Gegner einfach auch mal mit seiner Lawine an Schlägen und Kicks. Hat allerdings, das ist mir bei der Statistikstudie aufgefallen, eine negative Schlagdifferenz im Stand, wird öfter getroffen, als er trifft. Das spricht allerdings wieder für die Zementblöcke, die er da austeilt. Holla die Waldfee, das sieht teilweise bösartig aus bei dem Mann. Bei Hafeld was anderes hast du gesagt, war lange nicht zu sehen. Hätte ja gegen Makhachev kämpfen sollen zuletzt, wurde da von Dan Hooker dann ersetzt, ne? Aufgrund einer Verletzung. Dann hätte er gegen Fiziev ja jetzt schon bei UFC, bei der vorletzten Fight Night kämpfen sollen. Fiziev hat aber kein Visum bekommen, musste der Kampf wieder verlegt werden, also Dos Anjos hat da ein paar Stolpersteine überwinden müssen. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir ihn wiedersehen. Er steht in meinen Augen zu Recht immer noch auf Platz 6 in dieser Division. Ist ein Haudegen, der, okay, mit Sicherheit mehr Karriere hinter sich hat, als er noch vor sich hat. Aber Mitte 30 ist er wesentlich erfahrener, wesentlich vielseitiger als Fiziev in meinen Augen und wesentlich unberechenbarer. Es klingt jetzt komisch, weil Fiziev ist ja so ein Wilder im Stand, aber Dos Anjos hat so viele Werkzeuge und hat über die Jahre so viel an Finisher-Qualitäten und an Ringgeneral-Eigenschaften bewiesen, dass ich trotzdem sage, es ist unberechenbarer für Fiziev, was er machen wird, als umgekehrt.
Safe, ja.
Dos Anjos hat viele Tricks im Ärmel in diesem Kampf. Er holt sich im Schnitt 2 Takedowns pro 15 Minuten. Das ist nicht viel, aber der kann sich die holen. Und zwar durch verschiedene Arten und Weisen. Der kann die in der Mitte holen, der kann die am Zaun holen, ist sehr gut bei Submissions, kann im Stand mit den Top 10 mithalten. Und bei ihm darf man auch eines nicht unterschätzen, das gilt, glaube ich, für beide. Die fahren lieber auf der Trage aus der Halle, als dass sie sich irgendwie geschlagen geben. Das sind unfassbar harte Hunde. Beide. Physische Maschinen.
Ja, RDA, auch jemand, bei dem das viel zu selten irgendwie hervorgehoben wird. Bei Cerrone wird irgendwie immer gesagt, ach, der nimmt jeden Kampf, guck mal, wie aktiv der ist. RDA muss auch so ein Company-Liebling sein. Bekommt dafür, glaube ich, auch von der UFC weniger Liebe als so ein Donald Cerrone. Sagt mein reines Bauchgefühl, nie irgendwas dergleichen gelesen oder aufgeschnappt. Aber der nimmt halt wirklich alles an. Ich habe mal so ein Meme gesehen, ist jetzt egal, welcher Kämpfer da zur Schau gestellt wurde, aber bei einem irgendwie weinende Augen, nein, ich will ein besseres Matchup und mehr Geld und alles muss besser passen. Und auf RDA geht Dana zu und sagt, RDA, wir haben ein weiteres grauenvolles Matchup, stilistisches Matchup für dich, willst du ihn annehmen? Yes. So ein Typ ist RDA, dem kannst du gefühlt jeden vor die Nase setzen, egal ob es Lightweight oder Welterweight ist. Er traut sich den Sieg zu. Wie du gesagt hast, hat halt auch Qualitäten, die es mit jedem Stil prinzipiell aufnehmen können. Ich sehe halt so ein, wenn ich ansehe, mit was für einer Geschwindigkeit so ein Fiziev kickt und schlägt, mache ich mir halt wirklich Sorgen um den Mann, muss ich dann doch sagen, um Aldi A. Ist halt auch der 9 Jahre, fast 10 Jahre ältere Mann. Fiziev hat auch so einen sympathischen Wahnsinn irgendwie. Ich finde ihn wirklich super lustig. Also nicht, weil der so ein krasser Striker ist, deswegen mag ich ihn auch, aber ich finde ihn als Persönlichkeit irgendwie auch so lustig aufgedreht. Sympathischer Kerl, scheint auch, wie wir jetzt aus meiner einleitenden Erzählung mitbekommen haben, irgendwie Moral zu haben. Ist auch, glaube ich, von Grund auf hart. Ne? Der hat auch diese Gefängniswärter-Story, war da auch in Kirgisistan, wo er mal irgendwie von 20 Gefangenen mit Messern bedroht wurde und sich da irgendwie rausgeboxt hat mit seinen Kollegen. Der Rest ist geflohen. Die waren, glaube ich, zu dritt gegen 20 Leute. Der hat Stories hinter sich. Ich glaube, dem machst du irgendwie, also zumindest keine Angst mehr im Cage. Und ja, es ist halt, also Tiger Muay Thai in Phuket ist halt schon eine ordentliche Anlaufstelle, um Striking zu trainieren, was auch ein bisschen zu eindimensional ist, diese Vorstellung. Da trainiert ja auch ein Piotr Jan, da ist gerade ein Chimaev, da sind wirklich auch gute Leute und die trainieren, das ist ja ein MMA-Gym, also ne, Aushängeschild fürs Kickboxen, aber auch da wird natürlich am Ringen gearbeitet. Mein Geld, ich setze nicht, aber sprichwörtlich ist da schon mal Fiziev, ehrlich gesagt.
Verstehe ich. Ich glaube aber, dass aufgrund des Kampfstils von Fiziev Möglichkeiten entstehen werden. Fiziev ist nicht dafür bekannt, dass er zurückhaltend kämpft.
Hell no.
Und wenn du reagierst, wenn du agierst, wird RDA Möglichkeiten finden können, wenigstens mal theoretisch zu reagieren. Er hat die Takedowns, er ist auch jemand, der hart treffen kann. Sehe viele Möglichkeiten für ihn. Und ich sehe ihn zum Beispiel auf dem Boden als den stärkeren Kämpfer. Deswegen super interessanter Kampf hier. Was übrigens auch für den, ach komm, geben für alle auf der Maincard, aber für den nächsten auch nochmal besonders. Also Federgewicht, Edson Barbosa gegen Bryce Mitchell. Nummer 10 Barbosa gegen die Nummer 11 Bryce Mitchell. Für beide ein richtungsweisender Kampf. Bei Bryce Mitchell sage ich da, der wird den Druck machen, die Takedowns suchen, auf Submissions gehen. Bei Barbosa ist es so, dass er die Schnelligkeit ausspielen muss, die K.O.-Power auch. Und alles steht und fällt bei ihm mit seinen Kicks. Wenn er immer rückwärts laufen muss, wenn er nicht stehen bleiben kann und mal wack dir die Peitsche um die Ohren haut, dann wird es für ihn schwierig. Kann Bryce Mitchell das? Was denkst du vom Gefühl her?
Schon, ja, ehrlich gesagt. Ich finde es inzwischen ein bisschen schade, seit ich den bei Helwani gehört habe.
Och, das war ja.
Will ich eigentlich nicht empfehlen, hat halt da eigenartige Ansichten, ganz, um es sehr, sehr bescheiden auszudrücken, präsentiert. Also ist halt so ein richtiger Klischee-Hinterwäldler aus den Staaten. Eigenartige Ansichten, wie gesagt, präsentiert, aber wenn man das mal voneinander trennt und irgendwie mein, für wen route ich, ich bin schon auch so ein kleiner Barbosa-Stan. Beiseite schiebe, ja, kann ich mir gut vorstellen, leider Gottes. Also auch, dass der recht entschlossen den Takedown findet und wir beschreiben jetzt Barbosa einfach nur als Striker, der weiß auch natürlich, sich im Grappling zu verteidigen, aber Bryce Mitchell, ne, mit Twister-Submissions in der Historie und so, das ist schon eine Hausnummer. Haben wir halt auch relativ lange nicht mehr gesehen. Also auch Oktober 2020, das letzte Mal gegen Andre Fili gewonnen. Weiß nicht, was seine Zeit gemacht hat, außer komische Theorien im Internet gelesen.
Ja, sehr bedenklich. Nobody gonna take my guns away. Aber ja, egal. Behalt deine Waffen, solange du sie nicht mit ins Octagon nimmst. Ich sehe bei ihm nicht gar so den Submission Threat. Schon auch. Der kann natürlich Kämpfe am Boden beenden. Aber ich glaube, wenn er das Geschehen auf den Boden verlagert, dann zahlt das auf zweierlei Konten ein. Zum einen auf das Konto Richtung Submission. Zum zweiten aber, und noch viel wichtiger, Barbosa ist ein einziger, schnell zuckender Muskel. Wenn du den lange festhältst, wenn der arbeiten muss, der ist BJJ Black Belt, glaube ich sogar, der kann dann natürlich rauskommen, aber jedes Mal, wenn der runter muss, wenn der rausarbeiten muss, wenn der Submissions verteidigen muss, kostet ihn das. Und er ist jemand, der von dieser Spritzigkeit lebt. Also der Switch-Kick, wenn ich eine Waffe nennen müsste von Barbosa, ja, kann man sagen, okay, der Terry Atom Wheel-Kick, aber so ein Basic-Tool bei ihm ist dieser Switch-Kick, die schnellen Kicks Richtung Mittelpartie zum Beispiel, das nimmt dir was, wenn du runter musst und wieder aufstehen musst und grappeln musst und transition musst und das macht was mit dir. Vor allem, wenn du jetzt ein Barbosa bist, der A, einen harten Cut hat das und B, sehr muskulös ist. Da sehe ich die größere Gefahr in diesem Kampf. Barbosa ist der einzige Kämpfer in der UFC-Geschichte, der K.O.-Siege durch Kicks zum Kopf, zum Körper und zu den Beinen aufweisen kann. Deswegen sage ich, das ist sein Nummer eins Ding, das er implementieren muss. Er muss kicken können. Du musst dir früh Respekt verschaffen. Wenn du zurückrennst im Rückwärtsgang, das darfst du nicht geschehen lassen. Du musst dir als Barbosa Respekt verschaffen und du musst, solange es geht, das Ground Game von Mitchell verhindern. Sollte es dazu kommen, hat Barbosa Tools. Versteht mich nicht falsch. Der hat auch schon am Boden sehr gut ausgesehen in der UFC. Ja. Aber Waffe Nummer eins wäre für mich schon zu den Beinen treten, zum Körper treten, die auch mit, der kann gute Boxkombinationen schlagen, die einfach mal früh ordentlichen Respekt verschaffen. So sehe ich es laufen, wenn ich sein Trainer wäre.
Nee, leuchtet mir wirklich komplett ein. Ich glaube auch, zu lange am Boden Zeit zu verbringen, wird ihn sehr müde machen. Er sagt immer wieder, er ist inzwischen körperlich wirklich im Federgewicht angekommen. Der Cut ist immer leichter, er fühlt sich besser denn je. Aber wir wissen auch beide natürlich, ne, wir kommen jetzt gleich zu irgendwelchen Spivaks, das ist nicht der Körpertyp, von dem ich spreche, aber so ein bisschen Fettreserve, Fett am Körper hängen zu haben, ist auch eine Kraftreserve. Also so ein bisschen Ausdauer kommt, schaffst du vielleicht tatsächlich in einem Kampf davon irgendwie zu zehren. Ein bisschen ist, was abzufangen.
Es ist nicht nur das. Es gibt Kämpfer, die safe im niedrigen, einstelligen Körperbereich sind. Aber die müssen nicht so viel Wasser cutten wie Barbosa. Ja. Barbosa ist ein schweres Federgewicht, ein ganz, ganz schweres Federgewicht. Und der wird nur wasserlos. Und diese 24 Stunden sind sehr wichtig, wie die verlaufen. Bei ihm kritisch. Da sprechen wir von großen Prozentzahlen von deiner Performance. Voll. Du bringst dich an einen absolut grenzwertigen Zustand. Der sieht aus wie das Leiden Christi in den Tagen vor dem Kampf. Und wie er das hinbekommt, ist immer, je älter der auch wird, der ist ja auch schon Mitte 30, wird immer entscheidender.
Ja, und der
hat sehr viele Unwägbarkeiten in diesem Kampf.
Ja. Ich weiß nicht, wie viel Glukose der wieder einspeichern soll. Ich glaube schon, also wirklich, dass so jemand leider Gottes nicht mehr gemacht hat für 5 Runden. Und für harte 3, in denen er noch grappeln muss, ich bin sehr gespannt. Gleichermaßen gespannt ist man natürlich auch auf das Weltergewichtsdebüt von Kevin Holland. Ja, auch jemand, der ja, sich in viele Herzen irgendwie reingekämpft hat, als die Persönlichkeit, die er ist. Auch lockeres Mundwerk, für mich auch teilweise Dinge, die da nicht rauskommen sollten. Aber gut, ist natürlich jemand, ist ein absoluter Charakter. Fighter of the Year 2020 durch diese 5 Siege, die er in dem Jahr gemacht hat. Das war natürlich eine richtige Ansage, ein Jahr, wie man es nicht besser haben kann in der UFC. Allerspätestens seitdem, in aller Köpfe zumindest, häufig in aller Munde. Jemand, der beschreibt, dass er, ne, wir waren bei Covington, das absolute Gegenteil ist, sitzt irgendwie in der Fight Week vor Mannschaftskollegen und isst einen Burger, während die Gewicht machen und wird fragend angeschaut, sicher, dass du das heute essen willst, und sagt, ja, ich mache nie Gewicht. Hat er sich inzwischen auch mal vorgenommen und dann schafft halt so ein langer Duralax auch das Weltergewicht. Ich persönlich habe zumindest keine Einblicke da rein bekommen, wie das jetzt verlaufen ist. Ich weiß, dass er diesen Kampf auf seinem OnlyFans-Account präsentiert hat. Es scheint frei von allen pornografischen Inhalten zu sein, auch kein Geld zu kosten. Präsentiert dann nicht seinen Lörres, sondern erzählt irgendwie von was weiß ich was. Ja, unter anderem
auch. Sag sowas nicht, kommt der Proteinshake durch die Nase raus.
Ja, hätte ich auch gefeiert. Das wäre ein Highlight-Clip geworden. Ja, scheint offenbar da irgendwie Einblicke in seinen Alltag zu geben. Vielleicht hätte man das aktiv verfolgt, mitbekommen, wie das Training so verläuft, wie das mit dem Weightcutten und so alles angegangen wird. Aber ja, dass er es körperlich macht, kann ich mir gut vorstellen. Wenn er es richtig macht, dann glaube ich auch ohne die von Edson Barbosa eben beschriebenen allerhärtesten Strapazien, glaube ich tatsächlich, trotz dieser Körpergröße von 1,91. So muskulös ist der Kerl nicht. Hat es halt mit Alex Oliveira zu tun. Natürlich auch jemand, der alles schon gesehen hat. Aber für mich so eine Wundertüte durch und durch ist. Der tritt mal so und mal so auf. Bin sehr gespannt halt, in welcher Tagesform der da überhaupt erscheinen wird.
Ja, auch schwer vorherzusehen. Also Kevin Holland, neue Gewichtsklasse, sehr lang fürs Weltergewicht, aber wir wissen nicht, wie der Cut verlaufen wird. Im Stand immer ein schwieriger Gegner, der ist sehr lang, ungewöhnlicher Körpertyp, labert die ganze Zeit mit dir, kommt aus ganz komischen Winkeln irgendwie. In dem Kampf steht bei mir für Cowboy Oliveira ein großes Fragezeichen.
Willst du grappeln?
Willst du grappeln? Ganz genau. Und dann die Frage, kannst du grappeln? Oliveira ist nicht der Konditionsstärkste. Der nimmt sich seine Pausen. Und der muss hier intelligent kämpfen, muss sich seine Pausen nehmen, muss seine Erfahrung und seine Vielseitigkeit ausspielen. Ein Loch sehe ich bei Kevin Holland. Gut, es ist nur das Mittelgewicht, das diese Statistik bietet. Da hat er bisher gekämpft. Da ist er auch übrigens noch immer gerankt, meines Wissens, was ja für seine Qualität spricht. Er hat eine Takedown-Defense von 50%. Das heißt, jeder zweite versuchte Takedown bei ihm ist erfolgreich. Er landet auf dem Arsch. Und das hat ihn am Endeffekt dann auch dazu bewogen zu sagen, ich gehe eine Gewichtsklasse runter. Die wuchten mich zu Boden und ich komme nicht mehr hoch und kann meine Stärken nicht ausspielen. Und das ist wiederum das Thema, wo ich hier sage, damit steht und fällt alles bei Cowboy Oliveira. Der kann natürlich mit dem im Stand knallen, aber Holland ist sehr, sehr lang, ist sehr, sehr schnell, ist viel jünger, in meinen Augen dynamischer. Deswegen wird er wenigstens mal die Takedown-Gefahr ausstrahlen müssen und Holland da auch in Clinch-Situationen verwickeln müssen.
Ja, leuchtet mir komplett ein. Du hast selbst gesagt, aber ich würde es dann nochmal hervorheben, auf diese 50% kann man sich im Weltergewicht nicht verlassen. Das waren Mittelgewichte, die ihn zu Boden bringen wollten. Hat, glaube ich, auch seit dem Derek Bronson-Kampf, genau, das war so der erste, der mit ihm so gerungen hat, genau, der ihn da so auf dem Boden vernichtet hat, sicherlich auch dran gearbeitet. Okay, hat man gegen Marvin Vettori noch nicht so ganz gesehen, aber Mann, war halt, also Marvin Vettori ist ja auch ein wirklich großes Mittelgewicht. Das ist halt wirklich ein Hühner, der da ihn da zu Boden hieft. Da wird Oliveira körperlich deutlich mehr dran arbeiten müssen. Hat halt dann den klar tieferen Schwerpunkt. Kevin Holland ist halt groß und schlaksig. Das sind schon Leute, die man auch eher leicht zu Boden bringen kann. Klar, so ein Underhook, der kann auch wirklich tief sein und da kann ein langer Arm dich hochzerren. Aber ich glaube, wenn man da mit dem richtigen Timing in die Hüfte shootet, dann fällt so ein dünner, großer Baum auch. Ja, ich weiß es nicht. Kevin, wie gesagt, Alex Oliveira ist so eine Wundertüte. Der tritt mal als wirklich disziplinierter, krasser Kerl auf. Ne? Peter Sobotta-Sieg war voll on point und tritt ihm da regelmäßig super präzise in die Magengrube. Und dann gibt es halt Kämpfe, wo er irgendwie nicht liefert und man auch das Gefühl hatte, der war doch nie richtig da. Soll auch ein Lebemann durch und durch sein, dem Alkohol auch gerne mal irgendwie zugeneigt und sicherlich, keine Ahnung, brasilianische Küche kann fleischlastig und fettreich sein. Glaube, die genießt er. Ja, bin gespannt. Wer weiß, wie der die letzten Monate gelebt hat. Wie gesagt, wie er im Oktagon erscheint. Wird bestimmt ein ganz guter Kampf.
Ja, bin ich mir sicher. Kevin Holland, sein Kryptonit, wie du sagst, war im Mittelgewicht einfach, dass da viele starke Ringer sind. Also, du siehst, Robert Whittaker ist einer, der sehr gut ringen kann. Vettori kann ringen, Brunson kann ringen, Jack Hermanson kann ringen, Calvin Gastelum kann ringen. Also da bist du früher oder später mit Leuten konfrontiert, die in dieser Ebene so viel besser sind als du, dass du dann als Kevin Holland, ich kann es nur so nachvollziehen, den Entschluss fasst, okay, ich gehe in der Gewichtsklasse tiefer, da bin ich noch länger, da kann ich mich noch weiter weghalten von den Leuten, kann vielleicht meine Stärken besser ausspielen. Du hast auch gesagt, was vollkommen richtig ist, er ist nicht der muskulöseste. Allgemein ist nicht viel dran an dem Kerl. Also ich gehe davon aus, dass der Weight Cut machbar ist.
Glaube ich auch.
Wir werden sehen. Es ist einfach, das ist ein Kampf, wo ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will, weil wir von beiden nicht wissen, in welcher Form die da auftauchen. Tendenziell sage ich aber, Kevin Holland regelt das im Stand. Also von meinem Gefühl her, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, er regelt das im Stand. Auf der anderen Seite hast du halt Oliveira, der ist nicht nur eine Wundertüte, der ist eine Schatztruhe mit zwei Böden irgendwie. Ah, da ist ja noch was drin. Ah, oh, jetzt kommt ein Roundhouse-Kick oder jetzt schlüpft er auf den Rücken und wirkt irgendjemanden bewusstlos. Oder hey, hier ist ein Tag, da hat er gar keinen Bock. So, das ist alles möglich bei ihm. Von daher, naja. Kommen wir zum letzten Kampf auf der Maincard, oder? Spivak gegen Hardy.
Von einem Frauenschläger zum nächsten.
Boah, Übel, übel, ja.
Sorry, war ehrlich so. Alex Oliveira, für die Leute, die es nicht wissen, seitdem kann ich ihn auch nicht mehr ab, seit ich die Schlagzeile gehört habe, wurde mal angezeigt, weil er irgendwie betrunken seine, die eine Frau seiner Kinder, ist ja elffacher Vater mit unterschiedlichen Frauen, eine Mutter seiner Kinder irgendwie betrunken geschlagen hat, sich dann das Kind geschnappt hat und betrunken mit dem mit einem Motorrad weggefahren ist. Da weißt du Bescheid, was in seinem Leben so abgeht. Ja, ich habe das nüchtern wiedergegeben. Sollte man, finde ich, auch nicht totschweigen. Also, ich.
Auf keinen Fall. Ich will nur keine Worte finden, weil da eskaliere ich. Wie gesagt, mir gibt es ein Ding, das heilig ist in meinem Leben. Das ist meine Familie. Ich habe zwei Kinder und egal, ob ich, keine Ahnung, Häuser streiche oder Sendungen kommentiere, ist vollkommen egal. Ich habe ein Ziel im Leben, das ist ein guter Vater zu sein. Und ich glaube nicht, dass ein guter Vater sowas macht. Aber hey, darüber haben wir in der vergangenen Ausgabe gesprochen bei John Jones. Was im Octagon passiert, ist halt wieder was ganz anderes. Und da muss man bei Greg Hardy sagen, über den wollten wir ja dann im zweiten Zug hier sprechen, das ist schon ein brutaler Athlet, der viel explosiver ist als Spivak, der K.O.-Power mitbringt, massive K.O.-Power. Ist kein Arbeitstier, ist nicht vielseitig. Ich glaube, ich hatte auch nicht unbedingt Bock zu ringen oder irgendwie Black Belt im Jiu-Jitsu zu werden. Es ist relativ klar, was der machen will. Der will dir mit seiner Faust an einen Punkt schlagen, wo du in das Land von Wind und Geistern wanderst. Also sein Gegner ist vielseitiger, muss sich aber in Acht nehmen vor dieser Stärke Greg Hardys.
Ja, also ich route in dem Fall ganz aktiv für Spivak. Sehe aber auch, war eher schwarz. Was ich halt Hardy wirklich auch immer so negativ, wirklich auch nüchtern nachsagen muss, ist, dass der irgendwie kein Kämpferherz gefühlt hat. Wenn der Mann angeschlagen ist, hatte ich schon regelmäßig das Gefühl, dass der wegbricht und oh fuck, nee, kein Bock mehr. Hände vor den Kopf und irgendwie dann, es gibt ja so die Leute, die kriegen einen Schlag vor den Kopf. Wir haben in der letzten Folge über Enrico Kehl gesprochen, der noch im Exchange selbst die eigene Hand sucht. Und es gibt natürlich auch die Leute, die erstmal schielen, aber dabei verbissen auf den Moment warten, dass sie endlich mal zurückschlagen dürfen. Ich habe das Gefühl, Hardy dreht sich weg und sieht, naja, gut, sucht Auswege. Das ist so eine Hoffnung, die ich habe, dass Spivak eine Hand durchbringt und dann sehe ich halt nicht, dass da irgendwie ein Dog erwacht, der Blut geleckt hat, rot sieht und nochmal gefährlicher ist wie irgendwie so ein verwundeter Stier, sondern das ist irgendwie ein fliehendes Tier für mich, wenn wir bei der Bildsprache verwundete Tiere bleiben wollen. Das traue ich Spivak zu, dass der eine Hand, wenn es denn die Motorik, wenn der Körper noch einigermaßen verschwommen irgendwie sieht und ich komme noch grob auf meinen Körper, klar, traue ich es dem zu. Das ist, glaube ich, ein harter Hund, der nimmt auch mal eine Hand und versucht aktiv im Kampf zu bleiben. Eventuell ist es dieser Faktor, der für mich den Kampf entscheiden könnte, aber ich, leider Gottes, ist mein Bauchgefühl doch auch bei diesem vorbildlicheren Athleten, bei dieser körperlich größeren Erscheinung, bei einem Mann, der natürlich auch früh in seiner Karriere ist und wir wissen alle, ist nicht nur im Sport so, ist generell so, da sind häufig die Lernkurven noch viel steiler. Ist ja keine Ahnung, ob wir jetzt bei einem Sprinter sind, der, wenn der wirklich an einem Top-Niveau ist, der arbeitet halt Wochen für irgendwelche Millisekunden und wenn du noch dabei bist, irgendwie, was weiß ich, die Technik beim Start, irgendwie die Beinhaltung und so zu trainieren, dann kannst du da noch viel mehr rausholen. Ich habe auch das Gefühl, die Lernkurve von Greg Hardy, die geht noch relativ steil nach oben. Als ja recht junger Kampfsportler, also nicht körperlich, wirklich für Alter, jung, sondern er macht halt das, macht den Sport noch nicht so lange. Hab zugegeben, ja, wie gesagt, auch eher mein Bauchgefühl auf seiner Seite.
Ja, das ist ein Typ, der muss Gewicht machen, um die 265 Pfund zu schaffen.
Ja.
Wenn man die Bilder aus dem Football von ihm sieht, dann hat man ungefähr eine Ahnung, was das für ein Brocken ist, der auf dich zurollt. Wenn der seine physischen Stärken etablieren kann, wenn der hart treffen kann, und er ist ja auch wahnsinnig schnell für seine Größe und wahnsinnig beweglich, dann wird es ein harter Tag. Also Sergej Spivak ist, ich würde es mal so formulieren, Schlag für Schlag unterlegen. Hardy hat viel mehr Power, seine Technik ist mindestens ebenbürtig, also der hat in wenigen Jahren, UFC-Debüt war 2019 tatsächlich, Contender Series war 2018, also in 3-4 Jahren wirklich sehr viel, sehr schnell gelernt. Spivak muss hier sein volles Repertoire nutzen, muss vor allem versuchen, wenigstens versuchen, Takedowns zu holen. Wenn er die nicht holt, wir haben gesehen in den letzten Kämpfen, die Sprawls von Hardy werden immer besser, die Takedown-Defense wird immer besser, der hat starke Hüften, schnelle, explosive Hüften, aber Spivak muss versuchen, Takedowns zu holen und wenn er sie nur antäuscht, er muss der komplettere Kämpfer sein, der Hardy viele Aufgaben gibt, der ihn zögern lässt, der ihn die Hände mal runternehmen lässt, um den Takedown abzuwehren, um da seine Löcher zu finden, seine Angriffspunkte zu setzen und Spivak muss ganz vorsichtig in Runde 1 sein, in der frühen Phase dieses Kampfes, wo die volle Physis zur Verfügung steht für Greg Hardy, einen Schnellkraftathleten, einen Footballer. Durchschnittliche Spielsequenzen in der NFL dauern 20 Sekunden. Pam, 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 Pause. Das ist das, die Welt, das ist das Leben von Greg Hardy. Brutaler Athlet, explosiv, unfassbare Dinge, die der machen kann mit seinem Körper. Die sollte ein Körper, der am Kampftag 280, 290 Pfund wiegt, eigentlich nicht machen können. Spivak muss viel investieren in diesen Kampf. Er muss Hardy beschäftigen, er muss ihn müde machen und er darf auch nicht erwarten, dass er mit dem Takedown in der Mitte reinshootet und den absetzt. Er muss Dinge verketten, muss ihn clinchen, muss ihn binden, muss verschiedene Angriffssequenzen verketten, nicht blind shooten, um zum Erfolg zu kommen. Und wenn es nur dazu dient, Hardy müde zu machen, das wäre mein Gameplan für ihn. Der begabtere Athlet ist Hardy, der erfahrene, vielseitigere Athlet ist Spivak.
Ja, hoffen wir aufs Beste. Ich kann dem Mann wirklich nicht zu viel lobende Worte verlieren. Das schaffe ich nicht, menschlich.
Ja, und ich glaube auch, falls da Kritik kommt, ist es nicht verständlich, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, jemand, der seine Frau K.O. schlägt vor laufenden Kameras, ich möchte nicht, dass der gewinnt. Ich kann es dir nachsehen. Wie gesagt, ich versuche das sehr stark auszublenden. Auch so im Kommentar versuche ich extrem, mich aufs Sportliche zu konzentrieren. Ist, glaube ich, auch nur sinnvoll. Sonst kommst du da in die Zwickmühle. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass jemand da sitzt und sagt, ey, da ist jemand, der hat eine Frau lebensgefährlich verletzt. Da bricht mir auch ein bisschen das Herz. Nicht nur ein bisschen. Das ist schon der rostige Schraubenzieher von hinten so schön langsam rein durchs Herz. Verstehe ich absolut, dass du das sagst. Ich kann absolut nachvollziehen. Am Ende gewinnt der Bessere. Und natürlich. Ich glaube, wir haben für beide die Wege aufgezeigt. Der athletischere Weg führt für Greg Hardy zum Erfolg. Der Mixed Martial Arts Weg, also viele Kampfstile, viele Waffen einzusetzen, ist der Weg für Sergei Spivak.
Im Sport sind wir alle gleich, natürlich auf dem Feld sollten wir oder im Cage sollten wir dann genau das bewerten. Ich schätze, in aller Ausführlichkeit sollten wir hier auf jeden Fall nicht mehr weitersprechen. Ich würde, weil ich die Karte wirklich in der Breite sehr stark finde, ich weiß, viele Leute haben ohnehin nicht den Fight Pass, wir sollten uns, glaube ich, bei diesen Videos ganz klar auf die Main Cards fokussieren, aber noch so ein bisschen auf 1-2 Kämpfe, zumindest auch auf den Prelims eingehen. Ich meine, wir haben als Co-Main-Event der Prelims Marina Rodriguez gegen Yan Xiaonan, Nummer 3 gegen Nummer 4. Für mich eigentlich ein Unding, dass das nicht statt Hardy und Spivak auf der Maincard landet, wenn man mal von sportlicher Relevanz spricht. Marina Rodriguez ja auf einem richtigen Run, da im Strohgewicht. Sportlerin durch und durch, hat wirklich aber auch nochmal so ein neues Level, finde ich, erreicht. Kommt aus einer Sportlerfamilie, der Vater war irgendwie erfolgreicher Schwimmer, hat als Kind auch alles gemacht, hat sie mal gesagt, Handball, Fußball, Volleyball, Basketball. Und irgendwann mal zum Gewicht verlieren, 2013 Muay Thai angefangen. Den Stempel hat sie immer noch im Stil, auf jeden Fall. Viele Leute vergleichen sie mit so einer Joanna. Stilistisch wäre auch ein Kampf, den ich mir super gerne ansehen würde.
Natürlich große Schuhe, ne?
Definitiv, aber es ist natürlich auch ein Lob. Also es ist ja auch trotzdem ein Ansatz, der irgendwo auch so ein bisschen ihre Klasse unterstreicht. Denn ja, okay, ob sie jetzt auch die dominante Championess wird, wird man sehen. Aber dass die Eindruck hinterlassen hat, das steckt in dieser Aussage eben. Hat halt mit Yan Xiaonan auch keine leichte Gegnerin vor sich. Die Chinesin ist an sich wirklich auch eine recht komplette Kämpferin. Gab Leute, die auch mal im Titelrennen relativ früh eingeschätzt haben. Irgendwie, ja, China übernimmt das Strohgewicht, Weili Zeng und sie, die werden das rocken. Es war ja tatsächlich auch mal, Weili Zeng hat mal gesagt, wenn sie ins Titelgeschehen kommt, dann gehe ich die Gewichtsklasse hoch, weil ich auf keinen Fall gegen die Landsfrau kämpfen möchte. Hat aber gegen Carla Esparza wirklich nicht gut ausgesehen, definitiv nicht. Wir haben es über Kursche Kakarov noch zuletzt gesagt, wie auch an vielen Stellen des Podcasts oft. Es sind natürlich auch oft Niederlagen, aus denen man kommt, an denen man wachsen kann. Vielleicht hat die Frau daran irgendwie nochmal Hunger bekommen. Man muss aber auch einfach sagen, Marina Rodriguez wird die vor ganz, ganz andere Herausforderungen stellen, als es eine Carla Esparza getan hat, die die ja am Boden kontrolliert hat und da neutralisiert hat.
Das war so ein Fiasko für Rodriguez. Ich glaube, es hat 30 Sekunden gedauert bis zum ersten Takedown. Ich meinte, der Kampf damals gegen Esparza für Rodriguez, das war so ein Fiasko.
Ah, stimmt, die auch, ja.
Hat 30 Sekunden gedauert, dann lag sie auf dem Hosenboden. Da hat die wahrscheinlich auch dann mal beschlossen, okay, ich muss ein paar Dinge ändern. Ja. Esparza so eine Wildcard, aber tut dir nichts zur Sache.
Ja.
Auf jeden Fall.
Sollte man erwähnt haben, guter Kampf, glaube ich, das wird hohes Niveau. Ja, ich habe noch gehört, dass das ein Grudge-Match ist, wenn wir bei den Frauen bleiben wollen, zwischen Agapova und Moros. Kann immer zugegeben nicht sagen, warum die Frauen sich nicht abkönnen. Haben noch Brian Keller, tatsächlich auf den Early Prelims gegen Umar Nurmagomedov, das ist natürlich auch ein richtiges Talent. Brian Keller hat irgendwie versucht, Conor McGregor in der Ecke zu haben. So, ey, wie wär's denn? Er mit Khabib, ich mit dir. Hat, glaube ich, keine Antwort bekommen. Aber ja.
Verheerend.
Ja, war ein Versuch wert.
Dieser Nummer. Ja.
Hätte natürlich ein bisschen Traffic noch generiert. Ja, Brian Keller als so ein Urgestein, könnte man fast schon sagen. Auf jeden Fall so ein richtig etablierter Haudegen gegen halt einen ungeschlagenen Umar Nurmagomedov. Gefährlicher Kampf für Keller jetzt, aber gleichermaßen für Nurmagomedov, glaube ich, kein allzu leichtes Spiel. Das möchte ich auf jeden Fall sagen. Ja.
Auf jeden Fall.
Was kann man noch sagen? Gut, dann wirklich wird's dünn. Manon Fiorot, Jessica Ai. Jessica Ai natürlich mit den letzten Kämpfen der Karriere. Manon Fiorot relativ hungrig und am Hochkommen wird, glaube ich, wirklich nicht mehr allzu viele Leute interessieren. Aber vielversprechend, ne? Karate Black Belt, Muay Thai Black Belt, IMAF Weltmeisterin, also wirklich auch eine erfolgreiche Amateurkarriere hingelegt. UAE Warriors Championess. Die Frau kann was, auch wenn sie in der UFC noch relativ jung ist. Hast du sonst noch was? Dustin Jacoby, gut, jetzt ich komme noch mit irgendwas, guter Glory-Kickboxer, versucht es gegen Oleg Chaychuk, das der tatsächlich Opener der Card, aber auch wenn ich da jetzt drüber gehuscht bin, weil ich glaube, wir sollten nicht wirklich irgendwelche Prelims-Kämpfe 20 Minuten lang besprechen, auch wenn wir es vermutlich bei der einen oder anderen ansetzen könnten.
Ich lese gerade, Jessica Ai withdrew due to injury.
Okay.
It is currently unknown if a replacement will be sought or if the bout will be rescheduled to a later date. Also das bedeutet im Klartext auf Niederbayerisch, man sucht noch nach einer Gegnerin für Manon Fiorot, aber Jessica Ai ist verletzungsbedingt ausgefallen. Gut, dass ich das gerade noch lese.
So kann es kommen. Ja, du, ich glaube, also ich würde nicht kurzfristig gegen Manon Fiorot antreten.
Ich bin keine Frau, aber wenn ich eine Frau wäre und ungefähr 125 Pfund schwer sein könnte am kommenden Samstag, würde es mir auch überlegen, glaube ich. Also gibt angenehmere Gegnerinnen.
Mit sieben angefangen mit Karate. Ja, BJJ Purple Belt auch tatsächlich noch neben diesem wirklich sehr, sehr crispen Striking, auch körperlichen Erscheinungen in dieser Gewichtsklasse. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo der Weg noch hingeht. Aber
ist auch eine Frau und das ist selten in diesen Gewichtsklassen, vor allem wenn die debütieren. Octagon Jitters, leichte Gewichtsklasse, Schläge tendenziell weniger hart, aber kommt in die UFC im vergangenen Jahr und gewinnt zweimal durch TKO in der zweiten Runde. Und es waren schon grausame Hinrichtungen. Also hat Potenzial, die Frau.
Safe. Ja, eine Karte, die natürlich ein knackiges Main-Event hat. Wir haben uns nicht künstlich irgendwie die Hände gerieben und uns den Hype irgendwie eingeredet. Der ist vorhanden, der ist absolut real. Aber wirklich finde ich eine Karte, die vor allem in der Breite eigentlich relativ schmackhaft ist. Also ich glaube, auf den Early Prelims und Prelims wird es da ein, zwei Kämpfe geben, die auch sicherlich, ja, ich sag mal, vom Entertainment-Faktor mitreden können. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie Fight of the Night auch da mal unter anderem vergeben wird oder Performance of the Night. Bin sehr gespannt auf unseren Talk, auf dein Kommentieren. Seid ihr wieder mit Kameras im Mikro? Und wird eingeblendet und so.
Sollte so sein, sollte so sein. Also es ist ein großer Pay-Per-View, wir sind in der großen Kommentatorenkabine. Wenn es die Kommentatoren Betreuenden, also die Redaktion, gut mit uns meinen, dann sind wir wieder on air.
Wer kommentiert mit dir?
Marc Bergmann meines Wissens. Also sollte nichts dazwischen kommen und das hoffe ich ja auch nicht. Marc ist ein stabiler Dude, dann sind wir zu beide am Start und rocken das Ding.
Also ich bin ja tatsächlich so ein Freund, wenn es so um in persönlichen Austausch geht. In der Regel, am allersympathischsten sind mir oft ruhige, aber selbstbewusste Menschen. Aber ich muss sagen, wenn es um Kampfsport kommentieren geht, da seid ihr beiden schon wirklich die Besten, einfach Stimmung zu irgendwie zu machen und Emotionen zu vermitteln. Dann müsste ich sagen, sind, glaube ich, Marc Bergmann und du. Ich mag wirklich Kranjotak sehr. Als Mensch ist er mir auch sehr sympathisch.
Ist auch ganz, ganz feiner Mensch. Also, falls ihr das hört, Andreas Kranjotak ist einer der korrektesten Menschen, die ich kenne.
Ja, glaube ich dir. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich Marc Bergmann und du ein relativ geeignetes Duo sein, um so ein Hassduell zwischen Covington und Masvidal um was weiß ich, 7 Uhr morgens oder wann das sein wird, zu transferieren.
Es ist wirklich, ihr glaubt nicht, wie fertig ich nach diesen Events bin. Also dieses Adrenalin, das sich da durchträgt, das kackt hart ab, wenn man aus der Kabine geht. Und dann stehst du da, es ist irgendwie 8:30 oder so. Dann sagt dein Redakteur, hey, lass uns noch was aufnehmen. Wir machen noch eine Preview für die nächste Event. Und denkst du, aha. Und ja, aktivierst noch irgendwas in dir, findest dann schnell Begeisterung natürlich, aber das schrottet dich hart. Also das ist Arbeit für den Kopf, um 4 Uhr morgens Fakten parat zu haben, schnell zu reagieren, Kämpfe einzuschätzen, Punktwertungen ungefähr, ein Gefühl für zu haben. Das ist nicht so einfach, glaubt's mir.
Denke ich mir. Finde ich auch sehr fraglich zugegeben, dass ihr teilweise noch danach was filmt. Also, naja.
Mein Gott, es gibt Leute, die tragen, wie früher in meinen Ferienjobs, habe ich Gasflaschen in den 8. Stock hochgetragen. Ey, dann lass mich lieber um 8 Uhr morgens was aufnehmen. Es ist gut. Ist okay. Ich beschwere mich nicht. Ich habe übrigens heute keinen Jingle eingespielt. Ich könnte den Prelim-Jingle einsingen für deine Prelim-Betrachtungen und Analysen. So. Prelims mit Flow! Oder irgendwie sowas. Überleg mir noch was. Early Prelims mit Flow! Oh!
Ich muss mal schauen, wie lange meine Ohren sich davon erholen müssen.
Mein Gott, mein Kopf macht komische Dinge, wenn es zu spät ist.
Ja, wir haben wirklich spät. Hat aber wirklich Spaß gemacht. Ich finde es gut, dass wir uns die Zeit genommen haben. Previews sind, glaube ich, auch, wie gesagt, für den Zuschauer nochmal ein bisschen was anderes. Hoffe, Sie haben es alle genossen. Ich hoffe, wir genießen alle geschlossen, sowohl du als am Kommentatorenpult, als auch alle Zuschauer, mich natürlich auch. Wünsche ich mir auch selbst, das Event selbst. Bin mir aber auch 100% sicher. Bin sehr, sehr gespannt, was wir im Nachhinein dazu reden werden. Für wen wir da sagen müssen, okay, jetzt sind wir mal gespannt, wo der Weg weiterhin geht, den Verlierer, sowohl auch den Gewinner im Main Event, wir haben ja gesagt, sportliche Relevanz, also für die Karriere der beiden ist auf jeden Fall da. Vielleicht gibt es ja tatsächlich so ein Shake Hands und irgendwie kann doch auch alles wieder gut werden. Mal schauen, was die Storyline so macht. Vielleicht hat der Kampfverlauf da auch nochmal einen großen Einfluss drauf. Ja, wird, glaube ich, ein gutes Ding.
Ja, am Ende werden Masvidal und Covington Tag-Team und treten gegen zwei andere an und werden die Mega-Powers, so wie früher bei Hulk Hogan und dem Macho Man. Ich weiß, ich schweife extrem ab, aber wollte einfach nur was Blödes gesagt haben, um hier den Videopodcast schön langsam zu beenden. Ganz im Ernst, Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne, schreibt doch eure Tipps in die Kommentarspalte. Wie tippt ihr? Welche Sieger habt ihr vorne? Wie geht's weiter für die Sieger? Was blüht den Verlierern? Könnt ihr uns gerne schreiben bei der Gelegenheit. Spread the word, spread the love. Lasst ein Abo da. Wir wollen bei 400 Abos Peter Sobotta einladen. Der Peter ist dabei. Ihr müsst das möglich machen. Liegt nur an euch. Ja, Kommentare, Likes, gute Laune, positive Energie. Wenn ihr das Ding als Audioformat, als reinen Podcast bei Apple Podcast oder Spotify hört, gerne 5 Sterne da lassen. Ich habe gerade aufs Handy geschaut. 43 5-Sterne-Bewertungen von Hackmans MMA Show auf Spotify. Das bedeutet mir jede Menge, muss ich sagen. Das finde ich geil. 43 5-Sterne-Bewertungen. Keine 4-Sterne-Bewertung oder schlechter. Das ist was, was mir gut tut. Meinem kleinen, zierlichen, winzigen Ego gibt das so ein Kick in die richtige Richtung.
Die Leute unterschätzen so sehr, wie viel einem sowas also an Rückenwind geben kann. Mir sind auch irgendwie so Hater-Kommentare, haben wir nie. relativ egal, wenn jetzt irgendwie jemand schreibt, boah, sieht ihr aber scheiße aus und keine Ahnung, Flo redet so schläfrig. Ich bin halt, ich möchte auch einfach ich selbst bleiben. Oder was weiß ich, ihr habt da was komplett falsch eingeschätzt, ihr Idioten, wäre mir alles egal. Aber ich glaube, wenn man nie auch einfach hören würde, ey, ist es geil, was ihr macht, freut mich voll, ich schaue das gerne, dann würde mir die Lust vergehen. Das würde mich viel eher runterziehen, wenn sowas gänzlich ausbleiben würde und man so das Gefühl hat, man spricht mit einer Wand. Von daher, ja, Liebe an alle, die sie uns gleichermaßen geben. Hoffe, wir werden eine größere Runde, bin aber auch sehr zuversichtlich. Die Zeit wird nicht umsonst sein, die wir hier investieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und lasst euch einfach gesagt sein, wir haben da auch noch ein paar Sachen in Plano und in petto, die den Kanal auf jeden Fall auf ein höheres Niveau heben werden.
So sieht's aus. Und das war's für heute. Viel Spaß am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, UFC 272 live aus Las Vegas, Masvidal gegen Covington. Check yourself, before you wreck yourself. Bis zur nächsten Ausgabe.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.